Trainingslager.com. Energie für Körper und Geist, der Podcast für dich und andere Menschen, die mehr aus ihrem Leben machen wollen. Hier geht's darum, das Beste aus dir herauszuholen, aus deinem Körper, deiner mentalen Stärke, deiner Ernährung und deinem Lifestyle. Und jetzt viel Spaß mit deinem Gastgeber, Erich Frischenstein.
Du gehst regelmäßig zum Sport, achtest penibel auf deine Ernährung, ziehst deine Routinen durch und trotzdem fühlst du dich im Alltag oft einfach nur müde und energielos. Ja, vielen geht's so und in der heutigen Folge räumen wir radikal auf mit den größten Mythen der modernen Fitness- und Gesundheitswelt. Willkommen zurück im Podcast Energie für Körper und Geist mit der Folge 165. Ich freue mich, dass du hier bist und dass du interessiert an meinen Themen bist. Gemeinsam mit dem Performance-Optimizer und Biohacking-Experten Richard Straudner werfen wir heute einen Blick hinter die Kulissen unserer Biochemie. Wir schauen uns an, warum der klassische Modus im Gym oft genau das Gegenteil von dem bewirkt, was wir eigentlich wollen und wie unser Nervensystem im Hintergrund still und heimlich die Handbremse anzieht. Mach dich bereit für einen tiefen Einblick in deine Biologie und handfeste Strategien für echte spürbare Power. Bevor wir aber tief ins Thema starten, hier noch ein kleiner Hinweis auf eine sehr empfehlenswerte Fortbildung im Herbst, die du keinesfalls verpassen solltest. Am 22. September veranstaltet die BSBA Bewegungsakademie eine tolle Fortbildung mit dem Psychotherapeuten und Sportwissenschaftler Michael Legner-Latzke zum Thema The Brain Effect, wie Bewegung dein Gehirn, deine Psyche und mentale Leistung beeinflusst. Wenn du Athletinnen ans Limit führst, Klienten coacht oder deine eigene Performance aufs nächste Level bringen willst, dann brauchst du ein Upgrade deines Wissens, was biologisch im Kopf passiert, wenn der Körper arbeitet und wo die gefährliche Grenze der Überlastung liegt. Diese Fortbildung bricht mit oberflächlichen Fitnessweisheiten. Du tauchst tief in die moderne Psychophysiologie ein und entschlüsselst die biochemischen Prozesse, die Sportwissenschaft, Psychologie und Neurowissenschaft heute völlig neu verbinden. Anstatt Bewegung nur als reinen Muskelreiz zu sehen, lernst du die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse über Neurotransmitter, Hormone und zelluläre Prozesse kennen. Du erfährst aus erster Hand, wie du dieses Wissen ganz konkret nutzt, um die psychische Gesundheit, die Stressresilienz und die kognitive Leistungsfähigkeit bei dir selbst oder bei deinen Klienten langfristig und sicher zu steuern. Du begreifst Bewegung als mächtiges Werkzeug für ein gesundes Gehirn und mentale Stärke. Damit sicherst du dir einen echten Wissensvorsprung und hebst deine psychophysische Kompetenz auf ein völlig neues Niveau. Wenn du jetzt Interesse hast, dann schau auf bewegungsakademie.at. Dort findest du alle Infos zur Fortbildung und auch den Link zu den Tickets. Bei mir heute im Studio ist der Experte für Biohacking und Longevity, Richard Staudner aus Wien. Servus, Richard.
Servus, grüß dich, Erich. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich auch, dass wir den Termin geschafft haben. Richard, unser Thema heute heißt Energielos trotz Fitness, warum klassisches Training oft in die Sackgasse führt. Und da hast du ja eine hohe Expertise, weil du viele Athletinnen betreust. Bevor wir jetzt aber ganz tief einsteigen in das Thema, erzähle uns doch ein wenig von deinem Werdegang und wie du auf deine Nische gestoßen bist, wie du zu deinem Thema gefunden hast.
Super gerne, danke Erich. Also grundsätzlich bin ich seit 15 Jahren in etwa in der Beratung, 15, 16 Jahren in der Beratung tätig und habe tatsächlich angefangen, CrossFit mit einem Freund nach Österreich zu bringen. Da war ich so 30 und habe 3 Fitnessstudios aufgebaut. Und habe dann im Leistungssport parallel angefangen zu coachen. Also ich habe in Österreich die Trainerausbildung gemacht mit dem Schwerpunkt Gewichtheben damals und habe dann parallel im Leistungssport gecoacht beim österreichischen Skiverband, bei der österreichischen Fußball-Bundesliga, in Deutschland sogar beim Fußball, dann im American Football, Basketball, also wirklich sehr breit. Bei der amerikanischen UFC habe ich 4 Athleten betreut, einen immer noch, ist der letzte Athlet, der mir geblieben ist, kann man sagen, denn ich habe tatsächlich eine starke Transformation hinter mir. Ich habe dann vor 7, 8 Jahren angefangen, in Deutschland Psycho-Neuro-Immunologie zu studieren. Das heißt, auf Deutsch nennen wir es jetzt einfach mal ganzheitliche Gesundheit, die Betrachtung des Menschen als Ganzen, bevor man hier anfängt, ihn zu therapieren. Und dann durch die Pandemie 2020 habe ich mich aus dem Fitnessbereich komplett zurückgezogen, habe dort gar nichts mehr gemacht, habe das Training, das Hands-on-Training mit Menschen komplett eingestellt. Hatte aber nicht nur mit der Pandemie zu tun, sondern weil mein Sohn auch schwer krank gewesen ist zu diesem Zeitpunkt mit einem schweren Herzfehler und eine sehr lange Begleitung gebraucht hat. Und habe dann gemerkt, dass mir dieses, also habe die Gyms auch verkauft und habe dann gemerkt, dass mir dieses Gesundheitsthema einfach viel wichtiger ist als das Leistungsthema. Und habe dann dieses Leistungsthema in die Gesundheit mit hinübergebracht, betreue jetzt sehr, sehr viele Menschen, sage jetzt mal normallos, die nicht mit Sport ihr Geld verdienen, aber unter Leistungssportcharakteren oder Leistungssportkriterien. Und bedeutet für mich, bei mir muss jemand, der in meiner Betreuung ist, genauso Ausdauertests machen, Krafttests machen, aber genauso auch natürlich in der Labordiagnostik biochemische Tests machen, Hormonpanels machen, und neurologische Tests machen, um eine ganzheitliche Gesundheit zu gewährleisten und dann eben eine ganzheitliche Leistungsfähigkeit zu ermöglichen überhaupt. Also die Vernetzung dieser beiden Themen, Leistungssport und Gesundheit.
Die Parameter aus dem Sport, die wir so tracken, wie zum Beispiel den Anteil der Muskelmasse oder auch die VO2 Max, das gibt ja einen sehr guten Aufschluss eigentlich für unsere Gesundheit und auch für Longevity, was ja auch dein Thema ist. Jetzt gibt es ganz viele Athletinnen oder auch Gesundheitssportler, die versuchen hier alles richtig zu machen und auch sehr gut dem nahe kommen. Trotzdem gibt es Probleme in verschiedenen Formen. Viele fühlen sich niedergeschlagen oder müde, permanent ausgebrannt. Wie siehst du diese Symptomatik? War das immer schon so? Hat es da immer schon Fälle gegeben? Oder ist es jetzt ein Phänomen unserer Zeit, dass das jetzt öfters auftritt oder permanenter auftritt?
Es ist heute ein bisschen stärker ausgeprägt, das Thema Müdigkeit, als früher, muss man schon sagen. Es hat aber auch einen anderen Grund, außer dass es häufiger geworden ist durch unsere Gesellschaft. Früher wurde das halt ein bisschen mehr ignoriert, kann man sagen. Das heißt, früher war es so, dass wir uns nicht darum gekümmert haben, wie es uns geht oder weniger darum gekümmert haben. Insbesondere mentale Themen, psychologische Themen und so weiter wurden totgeschwiegen. Insbesondere psychologische Themen wurden totgeschwiegen. Depressionen, Burnout, Energielosigkeit und sowas war ja verpönt, das zu erwähnen. Man musste halt immer stark sein, insbesondere in der Geschäftswelt natürlich. Trotzdem haben wir heute durch die Entwicklung unserer Gesellschaft und der gesamten Welt viel mehr Belastungsfaktoren. Das heißt, auch wieder in den letzten Jahren sehr viele Krisen dazugekommen. Wir haben klarerweise die Pandemie gehabt. Wir haben Krieg direkt vor der Haustür. Wir haben sehr viel Umweltbelastung. Wir haben Toxine in unserer Umwelt. Wir haben ein komplett verändertes Ernährungsangebot im Vergleich zu vor 50 und 100 Jahren. Das heißt, der Mensch ist schon mit sehr viel mehr Stressoren konfrontiert im Vergleich zur Vergangenheit und tut sich da auch natürlich schwer, den Alltag teilweise zu gestalten. Das heißt, so ein bisschen an Müdigkeit ist ja noch etwas, das okay ist. Aber das schwappt ja mittlerweile stark über in Richtung chronische Müdigkeit, dauernd müde zu sein, bis hin zu den Modewörtern, die wir jetzt alle schon mittlerweile ganz gut kennen, wie Brain Fog zum Beispiel, so im Alltag einen Gehirnnebel zu haben und nicht mehr zu wissen, wo vorne und hinten ist. Und das hat schon ganz viel mit der Belastung des Alltags zu tun, mit der Belastung unserer Gesellschaft, mit diesem modernen Leben, wie wir es nennen.
Ja, die Belastungen, vor allem auch die psychischen, die werden natürlich größer, aber ich denke mal, die waren früher auch. Also wenn man sich beschäftigt, du bist ja jetzt da schon in einem Alter, wo du wo du das alte Jahrhundert noch aktiv mitbekommen hast. Ja, aber wir reden ja von Longevity, du bist natürlich fit, das aber trotzdem, aus den 80er Jahren zum Beispiel, da gab es ja auch Krisen, nicht politische. Das ist mir jetzt erst im Rückblick bewusst worden wieder, weil man denkt, alles ist so schlecht, aber das hat es früher auch gegeben, so Ölkrisen und so weiter. Und heute belasten uns die aber scheinbar doch noch stärker. Ja. Jetzt lass uns ein wenig zum Thema zurückfinden. Das, wenn wir jetzt ein bisschen auf Zellebene schauen, das, was für die Energie für uns wichtig ist, sind ja die Mitochondrien. Die machen die Energie, die generieren das ATP, was unsere Muskeln verstoffwechseln können. Das ist unser einziger Energieträger. Haben die betroffenen Menschen jetzt wirklich ein Problem auf zellulärer Ebene, dass sie zu wenig Energie herstellen? Oder ist es nur ein subjektiver Eindruck? Das heißt, man hat genug Energie, aber man bringt die Energie nicht auf den Boden.
Also die Mitochondrien sind halt ein Thema, das mir jetzt die letzten 15, 16 Jahren sehr intensiv begleitet, seit ich mich mit der ganzheitlichen Gesundheit und Leistungsfähigkeit beschäftige. Und am Anfang war es halt eher natürlich, dass ich Athleten versucht habe, dorthin zu bringen, wo sie das Optimum oder, früher hat man gesagt, das Maximum rausholen können aus sich. Und das gilt aber für Normalos genauso, die im Alltag halt einfach performen wollen, wo die Mitochondrien mitunter vielleicht mal schlapp machen. Es ist tatsächlich so, dass wir das mittlerweile ganz gut mit Labordiagnostik nachweisen können, dass ein Mitochondrium an mehreren Stellen in seiner Performance einfach Einschränkungen haben kann. Das heißt, das Erste ist natürlich, wenn ich so viel Stress habe, von dem wir vorher gesprochen haben, chronischen Stress, und den nicht mehr abdrehen kann, dem nicht mehr Herr werde, dass mein Mitochondrium natürlich einen Mehrbedarf hat an Nährstoffen zum Beispiel, der aber dann vielleicht mit einer modernen Ernährung nicht gedeckt wird. Das heißt, wir haben vielleicht einen Mikronährstoffmangel und das Mitochondrium kann jetzt nicht ausreichend ATP, also Energie, produzieren. Das ist aber nicht der einzige Grund. Es könnte auch sein, dass natürlich eine Schwermetallbelastung zum Beispiel das System blockiert. Es könnte auch sein, dass eine alte Infektion vielleicht das System blockiert. Das heißt, wir wissen jetzt zum Beispiel auch aus der Pandemiezeit, dass so Infektionen Reaktivierungen provozieren können im Körper, die wiederum das Mitochondrium belasten, wo dann vielleicht ein Epstein-Barr-Virus zur Last wird und das Mitochondrium belastet. Also ich glaube nicht, dass mitochondriale Problematiken nur subjektive oder Einzelfallproblematiken sind. Ich sehe das bei mir im Alltag sehr häufig, dass Menschen mit dem Mitochondrium Probleme haben. Und da reicht es halt natürlich nicht, dass man dann ein bisschen B-Vitamin und ein bisschen Magnesium reinschüttet. Das hilft natürlich in der Basis, aber es gibt ganz viele wichtige andere Lifestyle-Hebel, um das Mitochondrium zu pflegen. Mhm. Da kann man schon tiefer gehen.
Ja, dann gehen wir ein bisschen tiefer. Welche Lifestyle-Hacks würdest du empfehlen, damit wir die Mitochondrien so programmieren, dass sie ein Maximum an Energie produzieren?
Ja, also die Mitochondrien, die haben ein paar Sachen sehr gerne und ein paar Sachen mögen sie einfach gar nicht. Also die Sachen, die sie gar nicht mögen, sind natürlich die Klassiker, Rauchen und sowas, was bitte hoffentlich niemand tut, der deinen Podcast hört. Das ist natürlich einer der gefährlichsten und gesundheitsschädlichen Dinge, die man tun kann, aber genauso auch Alkoholkonsum. Das heißt, die Alkoholdehydrogenase, der Abbau von Alkohol in meinem Körper, der ist auch im Mitochondrium verankert. Das heißt, hier wird zumindest eine Abbaustufe wird hier absolviert. Das heißt, geht es dem Mitochondrium gut, dann kann es das besser verstoffwechseln, kommt zu viel Alkohol, geht es dem Mitochondrium aber schlecht. So, das heißt, das ist ein Problem, chronischer Stress ist ein Problem, Mikronährstoffmangel ist ein Problem. Und auf der anderen Seite, was die Pflege betrifft, ich brauche natürlich eine gute, ausgewogene Ernährung, die alle Mikronährstoffe liefert, wie zum Beispiel die mediterrane Ernährung oder Paleo Diet. Da sind sehr mikronährstoffreiche Lebensmittel drinnen enthalten. Da fehlt mir dann auch nichts Wichtiges, wie zum Beispiel Magnesium, B-Vitamine, Zink und sowas. Alles, was das Mitochondrium unbedingt braucht. Omega-3 ist ganz wichtig im Mitochondrium, für die Zellmembranen zum Beispiel. Aber es gibt auch Lifestyle-Interventionen, die mit der Ernährung weniger zu tun haben, wie zum Beispiel Kältetherapie. Das hatte in den letzten Jahren einen starken Hype und ich war bei diesem Hype auch dabei. Ich mache seit 10, 15 Jahren oder länger schon regelmäßig Kältetherapien. Das heißt, irgendwo mal im Fluss drinnen sitzen, in der Donau oder irgendwo in den Bergen, in einem Bergteich, in einem kalten drinnen sitzen. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Ich habe das aber von der Intensität und von der Häufigkeit stark reduziert, weil ich gemerkt habe, dass die Hitze mir genauso gut tut. So, das heißt, wir haben Kälte auf der einen Seite, wir haben Hitze auf der anderen Seite. Beides ist großartig fürs Mitochondrium. Die Kälte zum Beispiel provoziert nämlich den Körper, dass er mehr braunes Fett aufbaut, um sich vor der Kälte zu schützen. Und das bedeutet auch, dass wir mehr Mitochondrien und mehr Eisen einlagern. So, deswegen ist das braune Fett ja auch braun. Jetzt klingt braunes Fett ein bisschen unangenehm für die Leute, die sagen, oh mein Gott, ich will kein braunes Fett, das klingt grauslich. Das sieht man noch gar nicht. Das sind ganz kleine Stücke, das ist vielleicht so groß wie ein Steak, das haben wir ein bisschen im Nacken, beim Schlüsselbein und sowas. Also ganz, ganz wenig. Aber es ist super effektiv, denn wenn mir kalt ist, dann muss ich nicht mehr zittern, sondern ich hole mir einfach ATP oder die Energie raus aus dem braunen Fett. Das sind dann die Leute, die kommen nach 5 Minuten aus der Donau im Jänner und aus dem kalten Wasser und zittern gar nicht. Die müssen sich nicht mehr warm zittern. Babys haben diesen Effekt ja auch, weil die Babys haben so wenig Muskelmasse, die können ihre Muskulatur gar nicht nutzen, um sich warm zu zittern. Deswegen haben sie auch viel braunes Fett. Da sehen wir, dass es evolutionär eigentlich ziemlich cool war, sich ab und zu der Kälte auszusetzen. Aber da reicht's auch mit einem T-Shirt im Herbst draußen rumzuspazieren bei 14, 16 Grad. Das ist auch schon Kältetherapie. Und dann gibt's noch andere Interventionen, die wir auch aus dem Leistungssport kennen. Das wäre jetzt zum Beispiel das Höhentraining. Das Höhentraining ist extrem bekannt dafür, dass es ja die Ausdauerleistungsfähigkeit verbessert und die allgemeine Leistungsfähigkeit. Und das stimmt auch und das ist großartig und bitte weiter damit. Aber das Ausdauertraining bewirkt auch, dass wir mehr Mitochondrien im Körper aufbauen. Das heißt, der Körper hat immer denselben Mechanismus hinter mehr Mitochondrien aufbauen und pflegen. Du stresst ihn mit einem Reiz und dadurch wird er stärker. Das ist ähnlich wie beim Krafttraining. Ich mach jetzt irgendwie Kniebeugen und dadurch werden meine Oberschenkel stärker und dicker.
Also genau. Also all jene Reize, die evolutionär uns eigentlich bedroht haben, wie genau. Kälteexposition, Hitzeexposition, Sauerstoffreduktion, wie wir es auf der Höhe haben.
Höhe, genau. Genau.
Also alles das bringt uns weiter, bringt eigentlich für die Mitochondrien mehr Energie, weil das ein Zeichen für sie ist, dass sie besser arbeiten müssen.
Ne? Genauso auch das Fasten. Wenn um den Kreis nur zu schließen, das Fasten zum Beispiel ist großartig, weil wir haben ja zwei Prozesse im Körper. Wir haben den anabolen Prozess, den wünschen sich alle Kraftsportler und Bodybuilder, dass sie mehr Muskeln aufbauen. Der anabole Prozess bedeutet, ich versorge den Körper mit Nährstoffen, Proteinen, Mikronährstoffen und so weiter, mit Kalorien und dadurch baut er Muskeln auf. Im Longevity wissen wir, dass das aber auch eher mit einer Stagnation oder eher mit einem Fortschreiten des Alterns zu tun hat. Auf der anderen Seite haben wir den katabolen Prozess. Das ist der sogenannte AMPK-Weg. Das eine war das mTOR, das andere ist das AMPK. Und das AMPK ist der katabole Prozess, wo keine Kalorien kommen, wo dann auch der Körper wieder einen Stressor gefunden hat, mit dem er versucht, sich effizienter zu gestalten. Und sagt jetzt, okay, ich kriege kein Essen, dann arbeiten wir einfach am Konstrukt, am System und bauen mehr Mitochondrien. Also, wie du schon richtig gesagt hast, die Stressoren sind's, die Höhe ist es, die Kälte ist es, die Hitze ist es und das Fasten ist es, die den Körper dazu animieren, die Mitochondrien zu pflegen und mehr aufzubauen.
Genau. Wir müssen nur aufpassen, dass die Stressoren nicht zu hoch werden, weil die Regeneration ja auch ein ganz wichtig ist. Genau. Und wenn wir natürlich zu viele Stressoren oder zu intensive Stressoren setzen, dann haben wir auch ein Problem. Du hast das ja schon erwähnt, ne? Also Langzeitstressoren, die sind Gift für unsere Mitochondrien. Und da kommt jetzt auch unser Nervensystem ins Spiel. Wir unterscheiden ja auch zwischen dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem. Ja. Das sympathische ist ja dieses Fight-or-Flight-System. Und in unserem Alltag, da wirst du mir vielleicht zustimmen oder vielleicht kannst du mir aus deiner Expertise das ein wenig auch erklären, sind wir viel zu oft im Alltag, viel zu viele Stunden im Alltag sind wir eigentlich in diesem Fight-or-Flight-Modus und viel zu wenig im parasympathischen Modus. Kann das auch ein Punkt sein, warum viele Menschen ständig müde sind, energielos sind?
Genau, das ist das, wo unser Gespräch eigentlich begonnen hat. Das heißt, viele Menschen befinden sich in diesem chronischen Stresskreislauf drinnen und haben immer eine leichte Sympathikusaktivierung, das heißt immer einen leichten Stresspegel im Körper. Bei denen ist auch nachweisbar, dass Noradrenalin und Cortisol als Stresshormone und Aktivitätshormone immer ein bisschen zu hoch sind. Wir brauchen ja das Cortisol in der Früh, dass wir in die Gänge kommen und wir brauchen es auch kurz vorm Sportevent, kurz vorm Vortrag, dass wir ein bisschen eine Cortisolspitze haben, dass wir fokussiert sind und rausgehen und richtig Gas geben. Und das ist auch gut so. Das Cortisol fokussiert uns. Aber jetzt stellen wir uns vor, wir haben 24 Stunden am Tag, auch in der Nacht, zu viel Cortisol. Das heißt, untertags immer ein bisschen hibbelig und kribbelig und nervös und in der Nacht kann man nicht gut schlafen. Das ist natürlich ein Mehrverbrauch für das gesamte System. Da frisst der Körper richtig gehend B-Vitamine und Magnesium und so weiter, braucht viel mehr Nährstoffe, bekommt aber vielleicht nicht. Und dann kommt die große Müdigkeit. Da sind wir halt eben wieder chronischer Stress, den wollen wir nicht. Der kurzzeitige Stressor, den wir früher auch gehabt haben, evolutionär, der ist super, den brauchen wir auch. Aber den chronischen Stress wollen wir nicht, weil der belastet mir langfristig ganz stark das mitochondriale System. Aber genauso auch das Gehirn zum Beispiel, was in seiner Performance genauso abnehmen kann wie die Mitochondrien. Auf der einen Seite haben wir im Gehirn auch Mitochondrien, das ist ganz wichtig, auch hier wird Energie produziert. Aber auf der anderen Seite haben wir andere Gehirnprozesse, die unter chronischem Stress ganz stark leiden. Das Gehirn schrumpft richtig gehend. Auch das Gedächtnissystem schrumpft auch und wird von seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt unter chronischem Stress. Ja, also da ist sicherlich einer der stärksten Hebel drinnen, diesen chronischen Stress halt abzubauen und im Alltag ein bisschen mehr Ruhe walten zu lassen.
Jetzt haben wir im Sport zum Beispiel eine perfekte Möglichkeit, Stresshormone abzubauen durch Bewegung. Das haben wir ja auch in der Evolution gemacht, durch Kampf oder durch Flucht.
Ja.
Und es gibt jetzt aber Menschen, die haben einerseits in der Arbeit Stress, betreiben Sport und machen sich aber im Sport an Stress zum Beispiel, weil sie ständig gegen die Uhr laufen oder und also, du weißt, was ich meine. Sie trainieren auf einen Marathon hin und es ist alles zu wenig. Sie wollen die Zeit steigern. Kann hier auch das eigentlich gute Medium Sport und Bewegung zu einem Stressor werden?
Die Dosis macht das Gift. Das heißt, am Ende des Tages wissen wir, dass ich kenne eigentlich keine Lifestyle-Intervention, kein Supplement, keine Ernährungsform, nichts, was wo mehr ist, wo mehr einen größeren Erfolg bedeutet. Selbst beim Schlaf zum Beispiel, wenn man sagt, bitte so gut und viel wie möglich schlafen für die Erholung. Ja, aber wenn man zu viel schläft, dann steigt wieder das Risiko für Adipositas zum Beispiel. Okay. Beim Sport ist es genau dasselbe. Wir haben die Fraktion, die so viel Sport macht, weil sie der Ehrgeiz packt. Das ist jetzt eine Managerkrankheit beim Triathlon zum Beispiel. Und die es dann dermaßen übertreiben, dass auf einmal viele Verletzungen kommen, aber genauso auch vielleicht einmal ein sogenanntes Athletes Burnout. Das Athletes Burnout ist genau dasselbe Burnout, was der Manager, die Managerin im Business-Alltag haben kann. Aber in diesem Fall ist es halt eher körperlich und auch geistig und ist durch zu viel Training gekommen. Und das ist auch so wichtig, dass man sagt, ein Athlet, eine Athletin braucht Ruhephasen, braucht Deload-Phasen. Also ich kann mich erinnern, wie ich in die UFC gekommen bin, im Leistungssport vor 10, 12 Jahren. Da war es für viele Athleten auf Top-Niveau, auf Weltniveau, auf Top-10-Niveau der Welt im MMA zum Beispiel, war es nicht normal, dass man Deload-Phasen gemacht hat. Die haben halt einfach 3-4 Monate durchgehend trainiert bis zum Wettkampf. Und viele sind dann tatsächlich in diesem Wettkampf und dadurch gescheitert, weil sie es halt einfach übertrieben haben. Und heute weiß man, alle 2 bis 4 Wochen spätestens brauche ich eine Deload-Phase, abhängig davon, wo ich gerade bin in meiner Belastungsphase vor dem Wettkampf. Ich muss mir unter der Woche Rückzug suchen, ich muss mir am Wochenende Rückzug suchen, ich brauche Massagen, ich brauche Hitzetherapie, ich brauche Zeit, wo ich einfach nichts mache vielleicht auch. Nur so kann ich wirklich das Optimum aus mir rausholen. Es ist egal, ob ich Leistungssportlerin bin oder im Management sitze. In Wirklichkeit erlangen die Menschen immer dieselben Probleme. Wie gesagt, ein Burnout, ein Athlet's Burnout ist biochemisch betrachtet fast dasselbe. Mitochondriale Belastung, Cortisolbelastung, Neurotransmitterbelastung im Gehirn. Und dann eben kataboler Abbau, weil man es übertrieben hat. Verletzung kommt. Am Manager passiert das genauso. Der macht dann seinen Triathlon und verletzt sich dann gravierend, obwohl er nicht mehr Geld mit dem Sport verdient, sondern sehr viel Geld in den Sport investiert.
Genau.
Gleichschneidiges Schwert.
Das wäre eigentlich das Ziel, dass wir den Sport so verwenden, dass er uns gut tut und dass wir vieles abbauen können, was wir sonst im Alltag so aufbauen.
Genau.
Ist aus deiner Meinung, wird die Regenerationsphase generell nach einem Training oder zwischen den Trainings unterschätzt bzw. falsch interpretiert?
Also da hat sich schon extrem viel getan in den letzten 10, 15 Jahren, seit ich in dem Feld tätig bin oder war. Tatsächlich hat sich da wirklich das Wissen stark gesteigert. Das heißt, ich kann mich erinnern, vor 10, 15 Jahren waren so Wörter wie Regeneration noch eher so Tabuwörter. Oder nicht Tabuwörter, aber man hat halt nicht viel darüber gesprochen, man hat nicht viel darüber gewusst. Man ist als Leistungssportler mal ein bisschen zur Massage gegangen und so weiter. Aber so jetzt aktiv Regeneration zu planen, das hat niemand gemacht. Und das ist etwas, das ich den Leuten noch immer empfehle. Wenn jemand seine nächste Woche plant oder das nächste Quartal, das nächste Jahr und so weiter, dann fängt er idealerweise damit an, dass er sich strategisch Gedanken macht, wann welche Intensität zu fahren ist und wann noch Pausen zu machen sind. Das bedeutet für mich zum Beispiel, wenn ich an 2027 denke, könnte ich mir jetzt schon die Urlaube eintragen, auch als Nicht-Leistungssportler. Das wäre jetzt, dann weiß jeder, da ist er auf Urlaub, der Richard, da ist er nicht verfügbar. Und ich weiß dann auch in meinem Kopf schon, da kommen die Ruhephasen, da kann ich mich dann entspannen, bis dorthin kann ich Gas geben und so weiter. Und dann gehe ich runter und sage, okay, meine zwei Urlaube habe ich eingetragen und jetzt trage ich noch ein die Wochenenden. Wann bin ich mal übers Wochenende in einer Mini-Auszeit und so weiter. Das heißt, Planung ist da extrem wichtig bei Regeneration. Und Gott sei Dank wird heute Regeneration im Leistungssport großgeschrieben. Und die Vereine im Fußball, da auch beim Skiverband und so weiter, weiß man, dass das extrem wichtig und essentiell ist. Wir haben gesehen bei der österreichischen beim Nationalteam, die ja hervorragende Coaches mit drinnen haben, zum Beispiel der Martin Rinderer, der die Ernährung macht. Die haben dort Themen reingebracht zur Regeneration. Das ist gigantisch. Da werden sogar die Matratzen mitgenommen, wenn es mal irgendwo zu einem Spiel geht, dass die Sportler wirklich gut schlafen auf ihren eigenen Matratzen. Also das ist natürlich gigantisch sowas. Wenn man weiß dann, du bist jetzt eine Nacht irgendwie auf einem anderen Ort und musst jetzt in einem fremden Bett schlafen, hast eine ganz andere Umgebung und den Stress dazu. Das ist leistungsentscheidend. Das könnte am nächsten Tag über Sieg oder Niederlage entscheiden.
Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Schlafen ist ja überhaupt die Basis jeglicher Regeneration. Ich glaube, wenn das nicht gut funktioniert, dann kann man sich viele andere Punkte auch, die eher niederschwelliger sind bei dem Thema, die sind dann fast nicht notwendig. Also dass man den Schlaf so forciert oder den so gut wie möglich umzusetzen versucht, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Lass uns ein wenig vielleicht noch so Richtung Ernährung gehen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Du hast die Mikronährstoffe angesprochen, schon bei den Mitochondrien vorhin, die ja einen wesentlichen Einfluss auf unsere Energie haben. Welche Ernährungsform empfiehlst du jetzt für Sportlerinnen, für Sportler, damit sie optimal Leistung bringen können? Und wo siehst du so Mikronährstoffdiebe? Also Lebensmittel, die wir gar nicht essen sollten, weil genau das Gegenteil eigentlich dann passiert.
Ja, also ich bin definitiv auf der Schiene in Richtung ganzheitlich essen, alles sollte erlaubt sein, das ist mal ganz wichtig. Das ist die 100% Lösung, die gibt's in Wirklichkeit nicht. Das heißt, wenn jemand sagt, ich bin 100% strikt mit meiner Ernährung das ganze Jahr durchgehend, also habe ich noch nie gesehen, dass das jemand lange Zeit durchgehalten hat. Und das ist auch wieder ein Stressor, wenn ich versuche, alles perfekt zu machen. Das sollte gar nicht das Ziel sein. So, das heißt, eine Grundregel für mich ist 80-20, das Pareto-Prinzip. Also ich sage, bitte insbesondere als Leistungssportler oder Leistungssportlerin, aber genauso auch als Athlet des Alltages, sage ich jetzt einmal, 80% saubere Ernährung ist ausreichend. Zum Beispiel nach einem Ernährungsprinzip wie die mediterrane Ernährung oder Paleo-Diet. Damit fahre ich schon ziemlich gut und bekomme wirklich eine hohe Nährstoffdichte mit gesunden Lebensmitteln, green-based, mit gesunden Proteinen und so weiter, mit Nüssen, mit Samen und so weiter. Da ist dann wirklich alles dabei, da fehlt mir nichts. Das muss man dann natürlich individualisieren. Das heißt, die Ernährungsgesundheit der Zukunft und auch die Ernährungswissenschaft der Zukunft ist definitiv individualisiert. Das sind wir aber heute noch nicht. Das heißt, die Blutbilder, die man heute kaufen kann im Labor, die einem sagen, was man essen soll und was man nicht essen soll, da ist die wissenschaftliche Validität dahinter noch relativ schwach. Dasselbe gilt für Gentests und Nutrigenomic-Tests und so weiter, wo mir ein Gentest auf Basis von einem Speichelprofil sagt, du bist ein Kohlenhydratverwerter. Das ist wissenschaftlich noch nicht ausreichend haltbar. Es gibt Sättigungsgene wie FTO zum Beispiel. Das hat eine recht hohe Validität, wo man sagt, wenn das bei mir nicht gescheit funktioniert, dann bin ich halt einfach immer ein bisschen hungriger als die anderen. Das sehe ich auch im Alltag bei den Tests bei meinen Klienten, aber das reicht uns einfach noch nicht. Wir müssen das in Zukunft individualisieren, das heißt, man muss schauen, wo kommt der Mensch her, das heißt geografisch, wo kommt er her, Fußballteam ist ein super Beispiel, da kommt jemand aus Afrika, China oder Amerika nach Österreich zum Beispiel und ist jetzt konfrontiert mit einem komplett neuen Ernährungsstil und kriegt jetzt Schnitzel und Pommes und hat vorher aber gegessen vielleicht den ganzen Tag Sushi und Algen. Das heißt natürlich, das Mikrobiom hat eine ziemliche harte Nuss, mit der sie jetzt kämpfen muss. Das muss sich jetzt alles umbauen. Dem könnte es am Anfang deutlich schlechter gehen. Das muss man individuell betrachten, ganz wichtig. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Möglichkeiten, wie wir dem Körper die Mikronährstoffe vorenthalten können. Das Erste, was man hier nennen muss, ist natürlich einfach das Falsche zu essen. Das heißt, ich habe lange Zeit auch im Fußball in Niederösterreich bei der Fußballakademie in St. Pölten unterrichtet, habe dort junge Menschen gecoacht von 12 bis 16 Jahren in etwa, war ja als externer Berater tätig für die Akademie. Und das ist natürlich der Klassiker, dass man am Heimweg vom Training sich noch einen Kebab holt zum Beispiel. Jetzt haben wir hier natürlich eine sehr minderwertige Fleischqualität mit einem Weizenbrötchen drumherum und einer Soße und dann vielleicht ein Salatblatt drinnen hineingeschnitten. Und einer Scheibe Tomate. Das reicht halt nicht aus. Wir haben auf der einen Seite einen provozierten Mikronährstoffmangel, der vielleicht noch, sagen wir mal, im Alltag nicht so auffallen würde. Aber bei einem Leistungssportler, einem Kind, das gerade heranwächst im Fußball, würde das definitiv in den nächsten Jahren, wenn man sich hauptsächlich so ernährt, die Leistungsfähigkeit einschränken. Und auf der anderen Seite haben wir auch Lebensmittel, die im Körper tatsächlich Probleme verursachen können und Blockaden verursachen können. Wir haben hier zum Beispiel die Phytinsäuren, die jetzt auch zum Beispiel eben in so einem Weizenbrötchen beim Kebab außen mit dabei sind, die mir dann vielleicht das Eisen abbinden in Körpern ausleiten. Da sind dann halt natürlich spezielle Zielgruppen stärker betroffen, das heißt Frauen bis 50, das heißt auch hier jetzt, wenn wir Leistungssport und Jugendsport betrachten, Frauen, die in einem menstruationsfähigen Alter sind, haben statistisch gesehen der größte Teil ein Eisenproblem. Wenn ich mich dann auch noch schlecht ernähre, das heißt wenig Eisen zuführe, weil ich sage, okay, ich reduziere die tierischen Proteine, ich habe gehört, das ist gesund, dann führe ich weniger Eisen zu. Und auf der anderen Seite erhöhe ich vielleicht den Weizenanteil oder sowas und führe mir dann mehr Phytinsäuren zu und habe dann wieder eine Eisenblockade. Da wird das Eisen abgebunden und dann ausgeleitet aus dem Körper. Und wir sehen ja auch deutsche Verzehrstudie von die letzte zeigt uns eindeutig, dass die Damen bis 50 ja quer durch die Bank fast alle einen Eisenmangel haben. Und das ist leistungseinschränkend. Das bedeutet, die Ausdauer ist gefährdet, die Konzentrationsfähigkeit ist gefährdet. Merken durch, dass vielleicht relativ spät erst, man sieht es dann tatsächlich auch an der Haarqualität. Das heißt, Haarausfall ist ein Thema, das Frauen hier oft belastet. Da kommt ein Blutbild ins Spiel. Das muss dann sein. Mhm. Das heißt, dass ich sage, so ein bisschen ein Basisparameter von Sportlern, die ich betreue oder Menschen, die ich betreue, die muss man sich einholen. Mhm. Eisenhaushalt, der Ferritin zum Beispiel zu messen im Blutbild, ganz, ganz wichtig.
Genau, da wollte ich jetzt gerade kurz reingrätschen. Also abgesehen vom normalen Blutbild, welche Werte würdest du hier empfehlen, noch zu checken? Also Ferritin hast du schon erwähnt. Mhm.
Ja, also in der Basis, wenn es jetzt um Sport geht, dann ist Ferritin einer der wichtigsten Marker, das ist nämlich die Eisenbank. Das heißt, das Eisen steht ja im Blutbild dort Eisen. Man glaubt dann, man hat dann eh alles gesehen, wenn man das Eisen gesehen hat. Aber das reicht nicht. Es gibt 4 Eisenwerte, die Sinn machen. Das ist auch das Eisen selber, die Transferinsättigung und das Ferritin als Eisenspeicher ist das Wichtigste. Und da möchte ich eine persönliche Empfehlung abgeben, weil die Labordiagnostik beginnt, der Referenzbereich beginnt bei 30 und geht bis 300, manchmal bis 400 im Laborbild und das ist zu wenig. Also ich würde jetzt jungen Menschen oder Menschen im Allgemeinen empfehlen, eher hier bei 70, 80 zu sein. Das merkt man dann an der Haarqualität, das merkt man bei der Energie im Alltag, bei der Ausdauerfähigkeit, auch wenn es nur Stiegensteigen ist zum Beispiel. Dann haben wir ein bisschen, dann sollten wir uns auf jeden Fall das Vitamin D anschauen. Vitamin D-Gehalt, der sollte auch so bei 60 bis 80 liegen in etwa. Ganz wichtiger Stoff für Immunaktivität. Wir merken mit Leuten, die sehr niedrige Vitamin D-Spiegel haben, von 20, 25, sowas in der Richtung, eine höhere Infektanfälligkeit. Auch die Stimmung könnte angeschlagen sein beim Vitamin D-Mangel. Also auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann habe ich noch zwei Werte, die ich standardmäßig beim Blutbild mir oft dazu wünschen kann. Das wäre jetzt zum Beispiel das Vitamin B12 und die Folsäure. Und die beiden Werte müssen auch unbedingt passen. Weil beim B12 sehen wir das auch eindeutig. Menschen, die ein sehr niedriges B12 haben, so im Bereich von 200 unten, wo der Referenzwert bei vielen Labs schon grün anzeigt, dass da schon kognitive Einschränkungen sind. Wortfindungsstörungen, tun sich schwer im Alltag mit der Konzentration und sowas. Gerade auch bei jungen Menschen im Leistungssport, aber bei Athleten und Athletinnen muss das passen. Also wir streben da ein B12 von eher 600 bis 800 an und eine Folsäure von rund 20 bis 30. Und das sind halt die Werte, die ich über ein normales Blutbild auch bekomme. Dann haben wir noch die Hormonwerte, das heißt Testosteron und Östrogen, für beide Geschlechter ganz, ganz wichtig. Und alle anderen Werte, wie zum Beispiel, was oft angesprochen wird, Kalium, Magnesium als wichtige Elektrolyte für den Körper, Natrium zum Beispiel, die sind tatsächlich in einem Serumbefund, in so einem normalen Blutbefund, schwer zu interpretieren, weil wir sehen ja dann eher den Blutkreislauf und nicht die Zelle. Und ein Magnesium müsste man sich ja eigentlich in der Zelle direkt anschauen, wie es dort ausschaut mit einem Magnesiumgehalt. Und so eine Serumanalyse ist da meistens zu wenig. Aber die Dinge, die ich vorher gesagt habe, die kann man auf jeden Fall nachschauen in einem normalen großen Blutbild, wie man es in Österreich nennt. Und da kann man dann schon anfangen zu justieren. Insbesondere, wenn Menschen ein bisschen Schwierigkeiten haben mit einer Ernährungsform, dass sie sagen, ich bin jetzt ein junger 15-jähriger Fußballer, der in einer Akademie ist, der geht in die Kantine essen. Und dort ist halt, ich möchte das jetzt nicht jeder Kantine in Österreich vorwerfen, aber die Lebensmittelqualität und auch die Mikronährstoffdichte sicher nicht das oberste Gebot.
Ja, ist eine Großküche. Jetzt, du hast ja schon gesagt, Mikronährstoffe ein Thema, die Darmbakterien ein Thema. Wir wissen, es gibt eine Darm-Hirn-Achse, wo ganz viel passiert mit einer Direktverbindung ist und das, was aber auch Auswirkungen auf die Energie hat. Also wir könnten auch sagen, es gibt eine sogenannte Darm-Energie-Achse. Wie abhängig ist denn unsere Energie im Alltag von einem funktionierenden Mikrobiom?
Das ist enorm abhängig. Also das Mikrobiom des Menschen ist eine Basis für einen hohen Gesundheitsstatus und für einen hohen Leistungsstatus. Das heißt, wir haben hier zwei, drei wichtige Faktoren, wenn es um den Darm geht. Das eine ist, habe ich ausreichend Darmbakterien bei mir vorhanden in meinem System, um den Job überhaupt zu leisten? Das heißt, die Nährstoffe zu verdauen und diese im Körper weiter zu transportieren. Und wir wissen ja, Darm-Hirn-Achse, sagt schon der Name, dass wir eine Verbindung haben vom Darm nach oben ins Gehirn. Das heißt jetzt keinen direkten Transportweg von Mikronährstoffen, so ist das gar nicht gemeint, sondern es ist eher gemeint in Richtung von hier stimmungsbeeinflussend, leistungsbeeinflussend, konzentrationsbeeinflussend. So ein Brain Fog, so eine Unstimmigkeit im Gehirn könnte im Darm liegen tatsächlich. Dann haben wir einen zweiten Faktor im Darm, der heißt dann, sind da Dinge, die ich gar nicht brauche? Das heißt Bakterienformen, die vielleicht Schaden anrichten könnten und von denen habe ich dann vielleicht einen Tick zu viel dabei. Das kommt vielleicht doch, weil ich halt lange Zeit vielleicht Fastfood gegessen habe oder sowas. Habe ich vielleicht Pathogene drinnen? Habe ich vielleicht Würmer im Darmsystem und Parasiten, die dort nicht hinkören? Vom letzten Thailand-Urlaub, vom Streetfood zum Beispiel, irgendwie einen Wurm mitgebracht. Das klingt jetzt sehr grauslich und aufregend, aber passiert relativ häufig. Kann man ganz easy mit einer Labordiagnostik bei einem Tropeninstitut zum Beispiel checken, übers Kassensystem, also da einfach zum Hausarzt gehen, wenn man da was vermutet. Idealerweise hat man ein bisschen einen Einblick und eine Reflexion und weiß, wie so ein Darm überhaupt, wie ein Stuhlgang überhaupt qualitativ ablaufen sollte. Das heißt zum Beispiel, dass ich sage, die jeden Tag auf die Toilette gehen fürs große Geschäft, eine wohlgeformte, normale Stuhlform, das heißt wirklich so Zigarrenform, sagt man ja immer, einen klassischen Braunton. Und das ist schon mal ganz wichtig als Indikator, ob da unten alles in Ordnung ist. Weil wenn ich jeden Tag Durchfall habe oder Verstopfungen habe und jeden dritten Tag gehen kann, dann weiß ich, da unten stimmt schon was nicht. Vielleicht sind Entzündungen Dinge, die den Darm plagen. Dann könnte man dann eine Mikrobiomanalytik machen und sagen, ich mache mal eine Stuhlprobe und schaue mir das im Detail an. Was ist da unten los? Das ist ganz wichtig. Und das ist leistungsbestimmend, ganz, ganz wichtig. Die Basis, von Gesundheit. Jeder Therapeut in meinem Umfeld, im ganzheitlichen gesundheitlichen Feld, würde immer mit einer Darmdiagnostik beginnen.
Das ist ganz wichtig, glaube ich. Also, dass man, weil das wird oft so totgeschwiegen. Nicht? Also, wenn man merkt, da stimmt schon was nicht, wie du sagst, wenn man öfters Probleme hat, nicht so, also nicht täglich aufs WC gehen kann oder vielleicht sogar Durchfall hat über längere Zeit, dann sollte man auf jeden Fall mal eine Analyse machen und schauen, was da los ist. Nicht? Und dann kann man gezielte Handlung einsetzen. Wie ist denn so dein Zugang, wenn ein Klient zu dir kommt, der wenig energielos ist, zwar Sport macht und so weiter, welche Punkte schaust du dir da als erster an? Welche sind da gleich mal verdächtig oder sehr oft, wo liegt da sehr oft die Ursache?
Also das Erste ist natürlich so ein Gespräch mit der Person zu führen, um zu schauen, wo ist das Problem wirklich tatsächlich verankert. Schlechter Schlaf, schlechte Alltagsenergie, Unzufriedenheit, allgemeine Unzufriedenheit und so weiter. Das heißt, da ein bisschen näher an den Punkt ranzukommen. Wie waren denn jetzt die letzten Wochen, Monate, Jahre? Wie ging es dir da? Da gibt es also auch herauszukitzeln, sind irgendwelche heißen Phasen gewesen. Projektphase im Job. Ich habe gerade Masterarbeit geschrieben, das ist jetzt aber Gott sei Dank zu Ende gegangen. Das sind temporäre Geschichten. Aber eine Scheidung zum Beispiel oder Jobverlust oder irgendwo bei einem großen Wettkampf eine schwere Niederlage eingesteckt zu haben, das sind Stressoren, die man damit berücksichtigen muss. Dann heißt es für mich als Nächster dann ins Labor zu gehen und zu schauen, wie das Blutbild aussieht aktuell. Das heißt, wir haben hier ein starkes Ärztenetzwerk, mit dem wir das machen. Schauen uns dann von A bis Z die 5 Energiesysteme des Körpers an. Da sind wir dann eben bei den Mitochondrien, bei der Gehirnperformance über die Neurotransmitter, die sind ganz wichtig. Die messen wir aber nicht im Blut, sondern mit einem Fragebogen. Das ist das Einzige, was im Blut nicht nachweisbar ist. Dann haben wir Hormone natürlich. Wir haben Mikronährstoffhaushalt und so weiter. Das heißt, wir haben sehr viele Dinge, die wir uns anschauen können, um die Energie aktuell bewerten zu können. Stuhlprobe ist für mich nahezu Pflicht. Es gibt Menschen, die sagen, na, das mag ich nicht machen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Genauso wie ein Gentest, dass man sagt, wie schaut es denn aktuell aus mit der genetischen Disposition? Also wie ist denn mein Stoffwechsel zum Beispiel? Bin ja guter B-Vitamin-Verstoffwechsler, bin ja guter Q10, Omega-3-Vitamin-D-Verstoffwechsler und so weiter. Da kriegt man schon einen ganz spannenden Einblick in den Körper. Habe ich eine hohe Neigung zu Entzündungen genetisch. Das sieht man dann tatsächlich. Ich habe Kunden, die laufen mit einem sehr hohen Entzündungsmarker im Blut rum und haben das auch in der Genetik drinnen, dass sie dazu neigen. Und da muss man halt ganz andere Strategien auffahren. Oder Antioxidation. Habe ich ein hohes genetisches Potenzial für Antioxidation oder bin ich jemand, der immer relativ viel Oxidation im Körper provoziert, das heißt einen hohen biochemischen Stress hat? Da muss man ein bisschen mehr aufpassen, dann auch mit dem Thema Training zum Beispiel, wie intensiv man da fährt oder näher hinschauen. Also so ein Ablauf bei uns ist von den Gesprächen zur Labordiagnostik und dann geht es darum natürlich, das einmal den Alltag zu beobachten. Das heißt, wir machen sehr, sehr gerne Ernährungstagebücher, Schlaftagebücher, Stimmungstagebücher und so weiter. Und dann gibt es eine Strategie, dass man sagt, naja, was muss ich denn jetzt ändern, dass ich meine Ziele erreiche? Und Ziele sind natürlich auch bei uns eine wichtige Grundlage. Wenn jemand sagt, ich bin 4 Jahren Olympia oder ich möchte einfach 100 Jahre alt werden bei voller Gesundheit, das sind 2 komplett verschiedene Ziele. Und die muss man auch komplett verschieden adressieren. Da braucht es vielleicht unterschiedliche Labordiagnostik und unterschiedliche Fahrpläne auch dorthin.
Genau. Also zu einem mal diagnostisch abstimmen, wo ob alles grün ist oder ob es da irgendwo gelb wird oder sogar rot. Genau. Dann die entsprechenden Maßnahmen ableiten und die dann mit dem Soll-Ist-Vergleich, mit dem Ziel auch ein bisschen korrelieren, das Ganze. Genau. Das wäre so ein guter Ansatz.
So ist es, genau.
Mhm. Verwendest du eigentlich auch Biohacking-Tools, so wie Rotlicht oder sowas, was du deinen Klienten empfiehlst bei diversen Symptomatiken?
Ja, es gibt von uns ein Playbook, nennen wir das. Das heißt, Playbook bedeutet, wir haben so 10 Basiselemente, die jeder Mensch mal durchgespielt haben sollte, zumindest in der Theorie, um zu sagen, okay, das habe ich jetzt kennengelernt, das interessiert mich und damit kann ich was anfangen und das integriere ich in meinen Alltag. Um ein paar dieser 10 Punkte zu nennen, das sind oftmals Stressoren, wie wir vorher gesagt haben. Kälte-Hitze-Therapie, dass der Mensch kennenlernt, Kälte-Hitze war früher wirklich normal für uns und wir brauchen uns davor nicht fürchten. Wir sind es jetzt nicht mehr gewohnt, weil wir den Temperaturregler in der Wohnung haben und können, wenn wir wollen, immer 24 Grad haben, was jetzt nicht gesund ist, natürlich. Das heißt, Biohacking ist definitiv, sich damit zu beschäftigen, welche Stressoren in meinem Leben fehlen, die aber gesund sein könnten. Und die hole ich mir temporär rein. Das heißt eben Kälte, Sauna, Hitze, eine heiße Wanne zum Beispiel, großartig auch für den Blutdruck und zur Entspannung und so weiter. Oder eben, wie du gesagt hast, Rotlicht und sonstige Lichttherapien, wie zum Beispiel Tageslichttherapien. Wir haben ja alle das Problem ein bisschen, dass wir die Zeit verloren haben, den zirkadianen Rhythmus, diesen 24-Stunden-Rhythmus zum Beispiel, nachdem jeder Evolutionär ja eigentlich tickt. Aber durch Kunstlicht und Arbeitsgewohnheiten und vielleicht auch Fernsehgewohnheiten und so weiter hat sich das vielleicht verschoben. Man bleibt länger auf, steht später auf, übt am Wochenende und verschiebt so die zirkadiane Uhr, die biologische Uhr. Das ist wie wenn ich nach Amerika fliege, in 6 bis 9 Stunden Zeitverschiebung und der Körper kennt sich gar nicht mehr aus. Das können wir im Alltag auch provozieren. Und da holen wir die Leute mit Lichttherapie wieder zurück. Rotlichttherapie zum Beispiel setzen wir immer sehr gerne ein bei Verletzungen. Jetzt habe ich einen Klienten gehabt mit einem Muskelfasereinriss am Oberschenkel. Der hat sich das dann neben der Ernährungsumstellung und Supplements und so weiter jeden Tag mit so einer A4 großen Rotlichtlampe den Oberschenkel bestrahlt. Kennt man eigentlich aus der Ästhetik. Dort wird Rotlicht eingesetzt, um die Kollagenproduktion zum Beispiel im Gesicht zu verbessern, um eine Verjüngung quasi zu provozieren, eine optische. Ist eigentlich ein Anti-Aging-Hebel. Aber Rotlicht hat eine grandiose Studienlage, also ist von uns quasi ein Must-Have. Ja, und dann geht es halt weiter zur Sauerstofftherapie, dass man sagt, okay, kann ich den Berg auch vielleicht zu mir in die Stadt reinholen? Ja, kann man. Ein IHHT-Programm zum Beispiel, das heißt ein Intervallprogramm für die Sauerstofftherapie. Solche Dinge setzen wir sehr gerne ein für Leute, die eben nicht die Zeit haben, 14 Tage auf die Bergtour zu fahren, für so eben Leistungssport, um die Sauerstofffunktionalität im Körper zu verbessern.
Sehr gut. Viele, viele, viele Ideen, die uns hier weiterbringen können. Wir sind mit unserer Zeit schon ziemlich fortgeschritten. Lieber Richard, vielleicht noch eine Abschlussfrage an dich, wenn es Hörerinnen oder Hörer gibt, die vielleicht wirklich ein wenig energielos sind, obwohl es jetzt ja gerade Frühling ist und wir jetzt gerade eine sehr sonnige und schöne Phase haben mit viel Vitamin D draußen, wenn wir nach außen gehen. Was sind so die ersten drei Dinge, die man machen kann, wenn man merkt, irgendwie habe ich zu wenig Energie?
Wenn jemand so ein Interview wie dieses hört und dann hört er von Rotlicht und IHT-Therapie und von allen möglichen und Supplements, dann denkt er immer sehr technisch vielleicht oder dass wir sehr technisch unterwegs sind. Das möchte ich ein bisschen relativieren. Die Base ist die Base ist die Base und wird es immer bleiben. Wir müssen uns immer der Basis zurückbesonnen. Das heißt, eine gesunde Ernährung als Grundlage ist ganz, ganz wichtig. Und wie du auch vorher schon gesagt hast, ein gesunder Schlaf als Grundlage. Das ist die absolute Basis. Wenn die zwei Sachen nicht stimmen und ich mir den ganzen Tag jetzt Kantinenessen und Fastfood zuführe, dann provoziere ich halt einfach natürlich auch einen Mikronährstoffmangel, aber auch Entzündungen im Körper bis hin zu Insulinresistenz. Und das sind alles Dinge, die dem Körper extrem viel Energie rauben. Und das Dritte, was ich mitgeben möchte, neben der Ernährung und neben dem Schlaf, ist definitiv die Natur und die Bewegung in der Natur. Das heißt, ja, ein Abo im Fitnessstudio macht Sinn, aber es muss nicht mal so weit gehen. Das heißt, die Natur ist kostenlos. Ich könnte, so wie bei mir jetzt hier am Wiener Stadtrand in den Wienerwald raufgehen und dort 1-2 Stunden durch den Wald spazieren. Das senkt mir sofort den Cortisolspiegel, Noradrenalin, das macht die Gedanken frei im Kopf. Das heißt, dieser Mind Race, der im Kopf stattfindet, weil ich gerade in der Firma ein schweres Projekt zu tragen habe, der wird gestoppt. Innerhalb von 15, 20 Minuten merken die Menschen, wie sie sich quasi mental aus dem Alltag zurückziehen, der Stress abfällt und auf einmal die Körperspannung verloren geht. Man fühlt sich, der Nacken ist nicht mehr so steif und sowas. Und das Ganze ohne vielleicht Massage gemacht zu haben. Das heißt, ich weiß, dass jetzt gerade Meditation und Atemübungen wieder total on vogue sind und total modern sind und ich empfehle sie auch, ist alles top, absolut, aber einfach mal in den Wald raufgehen und die Natur wirken lassen, das ist der schnellste Entschleuniger, den es gibt. das habe ich auch sehr intensiv in meinem Buch Drück mal Pause beschrieben, es gibt eigentlich nichts Stärkeres zur Stresssenkung als Waldbaden. Das heißt, einfach nur Zeit beim Spazierengehen im Wald verbringen. Bitte, lasst die Kopfhörer zu Hause, lasst das Handy zu Hause oder im Auto. Das braucht ihr ja nicht zu diesem Zeitpunkt. Lauscht dem Vögelgezwitschere und dem Wind und wie die Blätter rauschen, schaut sich die an, das Licht, wie es durch die Blätter bricht, das nennt sich Komorebi auf Japanisch, dort kommt ja Waldbaden her, das ist ultra entschleunigend.
Ist auch super, ein Vorstoß, das angesprochen ist, Waldbaden kommt ja aus Japan und da haben sich viele Universitäten in Japan schon sehr früh mit dem Thema auseinandergesetzt und da gibt es super Studien dazu, über lange Zeit, wie das ganz toll wirkt und wie du sagst, Meditation und Atemübung kann man ja zudem ja eh draußen machen, also das kann man ja herrlich kombinieren auch und den Sport kann man auch herrlich draußen machen, also da sind wir ganz auf einer Linie.
Die besten Biohacks sind immer gratis, sage ich.
Genau, also back to the roots das oder keep it simple, das sind also meine so Mindsets, die ich immer wieder auch für mich selbst da immer wieder hervorhole, weil ich mir denke, es muss nicht kompliziert sein. Oft hält man sich so mit Details auf, die aber in Wirklichkeit gar nicht wichtig sind. Ne?
So ist es. Und gibt viel Geld aus und investiert viel Zeit, dass man irgendwelche Geräte und so weiter studiert und dann kommt man drauf, naja, eigentlich brauche ich es nicht.
Das sind so Kleinigkeiten, die man dann noch dazu machen kann, aber wichtig ist, dass die Basis stimmt und das sind sicher die wichtigsten. Also
die Base muss passen.
Sonst bringt alles andere auch nichts. Lieber Richard, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Da haben wir viel mitgenommen. Super. Und ich freue mich auch, wenn es wieder mal eine Fortsetzung gibt, wenn es bei dir was Neues gibt. Du hast ja schon ein Buch angesprochen, was du geschrieben hast, Drück mal Pause. Vielleicht gibt es wieder mal was von dir, dann können wir gern dazu wieder mal was machen. Gell?
Super gerne. Es kommt bald ein neues, also eher so Ende des Jahres. Also da geht es dann um das Thema Ernährung. Das heißt Longevity auf dem Teller, das heißt die Ernährung wieder mal ein bisschen besser zu verstehen und wie sie organisch wirkt und wie sie krank machen kann oder eben gesund machen kann.
Da haben wir schon einen Anlass. Nicht? Wenn dein Buch erscheint, können wir eine Fortsetzung planen. Herzlichen Dank fürs Gespräch noch einmal und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Dir auch, Erich. Danke vielmals fürs Einladen. Vielen, vielen Dank.
erichfrischenschlager.com
Wenn du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.